Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 214. Roman Büchler, die neue Leadership-DNA, Strategien für dynamische Zeiten. Ja, in dieser fesselnden Episode tauchen wir ein in die Welt der modernen Führung mit Roman Büchler. Er ist Autor von Die neue Leadership-DNA und Dynamikrobuster Strategieprozess. Büchler enthüllt, wie Führungskräfte in unserer schnelllebigen VUCA-Welt erfolgreich navigieren können. Er erläutert die 5 Prinzipien für einen radikalen Umbau der Führung und zeigt, wie man dynamikrobuste Organisationen aufbaut. Von der Bedeutung der Selbstreflexion bis hin zur Notwendigkeit, in Beziehungen zu investieren, bietet Roman praktische Einblicke für Führungskräfte aller Ebenen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Führungs-DNA entwickeln, Innovationen fördern und Ihr Unternehmen zukunftsfähig machen können.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wieder eine neue Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und Erfolg braucht so vieles. Erfolg braucht auch Menschen, die wissen, wie man führt, wie man führen kann, wie man geführt wird. Was sind die neuen Anforderungen an Führen? Und dazu habe ich einen Experten aus der Schweiz dabei, Roman Büchler. Herzlich willkommen.
Danke für die Einleitung, Udo. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, aber sicher. Also das ist immer so. Die Leute freuen sich immer auf dieses Gespräch. Ich weiß gar nicht, warum das der Anlass ist. Aber ich denke, es ist vielleicht nicht so unangenehm bei mir. Und genau das ist ja das Thema, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind und wenn irgendjemand etwas zu sagen hat, dann brauchen wir jemanden, dem wir so ein bisschen vertrauen, dem wir Führung annehmen. Du hast ja eine Geschichte hinter dir, die dich zu der Führung hingeführt hat. Gib uns doch mal einen ganz kurzen Abriss über deinen Lebensweg oder das, was dich hingebracht hat, da, wo du heute bist.
Ja, sehr gerne. Bin ja schon ein bisschen alt.
Eine reife Persönlichkeit, das ist das Wichtigste.
Danke, so habe ich es noch nie formuliert gehört. wo beginnt man? Ich sag mal da, wo so ein bisschen das Thema Führung und mit Führung in Kontakt kommen beginnt. Und das hat natürlich beginnt, dass ich habe eine klassische technische Berufsausbildung gelernt. Also ich habe gelernt, Radios und TVs zu reparieren.
Also super, so ein, muss ich dich unterbrechen, so einen hätte ich gebrauchen können bei mir in der Automatenwerkstatt. Das sind die besten Techniker, die ich mir vorstellen kann.
Ja, da kommen wir noch drauf, weil aus dieser Ausbildung, da habe ich lange gehadert damit, die ging 4 Jahre und ich habe immer gedacht, ja, was habe ich jetzt gelernt? Weil so der erste Kontakt mit einem Unterhaltungselektronikgerät war, ich habe das Messgerät ausgepackt und gedacht, endlich kann ich was messen. Dann kommt schon der Chef und sagt, was machst du da? Ja, Fehlersuchen. Dann hat er gesagt, vergiss, zuerst wird ein Kostenvoranschlag gemacht, vorher reparieren wir gar nichts. Und dann dachte ich so, okay, offenbar ist der Beruf schon tot, bevor ich ihn fertig gelernt habe. Aber das ist so die erste Erfahrung, wie ich geführt wurde. Und ich hatte einen Chef, der hat mir mehr oder weniger von Beginn weg gesagt, ja, also so wie du funktionierst, wirst du diese Ausbildung nie abschließen. Da dachte ich, okay, wenn das in meinem ganzen Berufsleben so weitergeht, dann wird die Motivation relativ wenig ausgeprägt werden, meine eigene. Habe dann aber das abgeschlossen mit dem Chef, habe das erfolgreich abgeschlossen und habe ihm dann gesagt, offenbar gibt's da doch was. Also war so die erste Negativerfahrung von Führung, die ich erleben durfte. Dann ging's ins Schweizer Militär. Da habe ich dann meinen Kindheitstraum erfüllt. Ich wollte immer große amerikanische Trucks fahren. Das war so mein Kindheitstraum. Gleich nach dem Cowboy kam dann Trucker. Und da war ich dann Militärmotorfahrer. Und da ist das Thema oder eine der Devisen, wer führt, fährt nicht, wer fährt, führt nicht. Und das war so eine der, und das höre ich mich bis heute immer wieder sagen in verschiedenen Positionen. Wenn du führst, dann hast du operativ nichts zu sagen oder solltest operativ keinen Einfluss nehmen. Und wenn du fährst, dann konzentriere dich aufs Fahren und auf deinen Kernjob und versuch nicht noch dabei andere zu führen. Wenn man sich das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, hat das schon noch spannende Ausprägungen, die ich auch heute immer wieder partizipiere, wo ich den Führungskräften auch sage, wenn ihr führt, habt ihr eine andere Aufgabe, ihr müsst Rahmen schaffen, ihr müsst ermöglichen, dass die Menschen fahren können in der Organisation und somit so ein bisschen strategisch operativ immer wieder ein Thema auf C-Level-Ebene, wo man zu stark fährt und zu wenig führt. Und das habe ich damals mit zarten 20 Jahren habe ich das zum ersten Mal gehört und gelernt. Und das hat dann meine erste Führungskarriere auch verhindert, weil eben Kindheitstraum, ich wollte immer fahren und meine Ausbildner wollten mich immer zum Führer machen oder zu einer Führungsperson machen,
Ja,
was ich
das ist das
haben.
bessere Wort.
Ja, genau. Und die haben gesagt, ja, du hast andere Qualitäten, du musst weitermachen, hat man bei uns im Militär gesagt. Und weitermachen heißt Führungskarriere im Militär. Und ich habe mich 5 Jahre lang erfolgreich dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, wenn ich führen muss, dann darf ich nicht mehr fahren. Und ich bin ins Militär gegangen, um zu fahren. Und habe dann auch die größten Lastwagen fahren dürfen und somit schon mal den ersten Kindheitstraum mit 20 bis 30 erfüllt. Und da war dann der zweite Touchpoint mit Führung. Und dann ging ich in die IT. Also ich habe eine lange IT-Karriere. Direkt nach dem Radio und Fernsehen reparieren ging es in die IT. Von der Pike auf gelernt, also noch Kabel zusammendrehen, dazumals Anfang 90er Jahre. Und wirklich von Grund auf gelernt, wie IT funktioniert und was es da genau braucht, damit die schöne Oberfläche dann das anzeigt, was der Anwender zu sehen kriegt. Und da ging es dann auch relativ früh, da war ich in der öffentlichen Verwaltung, in der Stadt St. Gallen in die IT eingestiegen, war Mitarbeiter Nummer 6 und das war noch recht überschaubar. Gerade so der Wandel von, wie sagt man, Bildschirmterminals, Großrechnern zu Personal Computer. Da bin ich gerade eingestiegen in dieser Übergangsphase und habe dann natürlich extrem viel dann mitgenommen mit Netzwerken bauen über die ganze Stadt, alle Gebäude verbinden miteinander, Informationssicherheit, heute Cybersecurity war damals schon aktuell. Und da habe ich dann mit 25 hatte ich meinen ersten eigenen Führungsposten und habe dann so den ganzen Betrieb der ganzen Informatik da übernommen. Immer noch habe ich mich gefragt, was habe ich denn damals eigentlich gelernt? Und irgendwann hat es Klick gemacht. Ich habe Problemlösungszyklen gelernt und zwar rauf und runter und systemisches Denken und systemische Problemlösung. Und das hat mir dann geholfen in den Führungspositionen, weil in der Abschlussprüfung bei einem Radio- und Fernsehelektriker ist, Experte stellt ein Radio hin, du schaltest das ein und dann macht es irgendwelche Geräusche oder auch nicht. Und entscheidend für deine Bewertung ist, wo setzt du den ersten Messpunkt an? Und damit du entscheiden kannst, wo du den ersten Messpunkt ansetzt, musst du ja wissen, wie das Gesamtsystem funktioniert und woher das Problem kommen könnte, weil du hast ja die Wirkung. Wenn du das erste Mal am falschen Ort gemessen hast, hast du eine Note Abzug gekriegt in deiner Abschlussbenotung. Und das brauchte aber ein Jahrzehnt bis zwei, bis ich dann realisiert habe, was ich tatsächlich gelernt habe. Und das ist bis und mit heute so, ich kann in ein Unternehmen reingehen und ich sage meinen Leuten immer, ihr müsst mit offenen Augen, offenen Ohren und offenem Herzen durch ein Unternehmen durchgehen. Und dann spürt ihr, wo die Probleme herkommen. Weil du spürst an der Wirkung und du kannst aufgrund dessen, jetzt auch meiner Erfahrung, wie geführt wird, wie Organisationen funktionieren, wie Menschen auf das ganze System funktionieren oder reagieren, kannst du relativ schnell sagen, aufgrund meiner Ausbildung, die ich hatte, wo könnten die Probleme oder die Ursachen liegen. Und das hilft dann relativ schnell. Weil meistens wird dann gefragt, ja, jetzt waren Sie eine Stunde da, wo glauben Sie dann, wo das Problem herkommt? Dann sagst du, ja, da, da und da. Und dann schauen Sie sich groß an und sagen, ja, wie kommen Sie auf die Idee? Ja, da hat der Mitarbeiter X das gesagt, so bin ich am Empfang. empfangen worden. Das habe ich an euren Wänden gesehen. Das und das spüre ich aber nicht. Oder kommt mir nicht entgegen.
Das finde ich sehr spannend, was du sagst. Oft ist es so, dass Führung emotional funktioniert oder ganz individuell, intuitiv, aber dass das, was du gesagt hast, die Messpunkte fehlen, also die Systematik dahinter. Und wenn du in ein Unternehmen reinkommst, dann hast du ein Gespür dafür, was passiert hier. Wie ist das, wie leben die miteinander? Wie gehen die auf Kunden zu? Du nimmst Dinge wahr, die die Mitarbeiter nicht mehr sehen, weil sie jeden Tag daran vorbeilaufen. Ne?
Ja.
Da ist ein Schild, das hat eine bestimmte Aussage und du sagst, kann man auch besser formulieren. Das sieht aber kein Mensch mehr. Und wie man miteinander umgeht, das kriegt man nicht hin. Und du hast ja ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben. Da geht es um die neue Leadership-DNA. Das finde ich sehr spannend. Viele wissen gar nicht, du wirst es sicherlich wissen, was heißt eigentlich DNA, diese Abkürzung? Das steht für Desoxyribonuclein Acid, also Desoxyribonukleinsäure. Und das ist der Baustein des Lebens, besteht aus 4 Aminosäuren. Und du hast 5 daraus gemacht, glaube ich. 5 Aminosäuren der Führung, des Führungsstils. Lass uns da mal so ein bisschen drauf eingehen. Was sind da die Bausteine, Lebensbausteine, die für eine Führung wichtig sind?
Ja, also es ist ja an sich sind's 4 im Kern. Das ist ja spannend, dass du das so herleitest, weil aus der Naturwissenschaft da habe ich nicht wirklich fachkundige Kenntnisse. Ich ging eher vom Thema hin, wenn man über Transformation hört, oder dann hört man immer oder vielfach das Beispiel ja von der Raupe zum Schmetterling. Und da habe ich mich mal ein bisschen mit diesem Szenario auseinandergesetzt. Und man weiß, dass die DNA der Raupe auch im DNA des Schmetterlings wiederzufinden ist. Und für mich war dann so das Bild da, es ist vieles da, was Führung ist, es braucht aber einiges anderes in Leadership. Aber der Kern, die DNA, ist immer noch dieselbe. Das heißt, wenn du heute Führungskraft bist und du willst neu Leader sein oder New Leadership bewerkstelligen, dann bist du ja immer noch derselbe. Es ist immer noch dasselbe drin und du schmeißt auch nicht komplett alles über Bord. Du gestaltest es vielleicht auch anders. So wie die Raupe für das Umfeld ideal gebaut ist, wo sie drin steckt, so ist ja nachher der Schmetterling ideal gebaut für das Umfeld, wo er sich nachher drin bewegt. Aber im Kern ist er immer noch dasselbe. Und daraus ist dann die Leadership-DNA entstanden, weil die Botschaft dann auch ist, du brauchst dich nicht komplett zu verändern und bist nachher ein komplett anderes Lebewesen, sondern vieles im Kern, was du auch mitgenommen hast. Und es sind ja viele, höre ich auch in meinem Umfeld, wo es um Wiederintegrationen von ausgedienten Managern, wenn ich es mal so sagen darf, drum geht. Da geht es darum, dass ich mich anpasse an ein neues Umfeld, aber ich mich nicht im Grund verändere, weil das würde ja dann auch nicht funktionieren, weil du dann versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist. Und das geht in der Regel ja auch hinten los.
Aber dein erstes Prinzip ist ja das, was wir auch immer wieder erleben, wenn es vorangeht. Also es laufen Stürmen in der Wirtschaft, neue Entwicklungen auf uns ein. Und du sagst, das erste Prinzip ist, sei du selbst die Veränderung. Seien sie die Veränderung. Wir erleben das im Moment hier in Deutschland bei VW. Die sagen, ja, wir schließen jetzt erstmal die Werke. Die Frage ist aber, wie gehe ich damit um mit den Veränderungen der Umwelt? Und wenn ich selber die Veränderung bin, dann nehme ich das Heft des Handelns in die Hand. Hier ist es anders. Man reagiert auf den Markt. Und wenn du aber selbst die Veränderung bist und dir überlegst zum Beispiel, na, welche innovativen Methoden kann ich um das Grundbedürfnis Mobilität lösen, dann ist es anders.
Ja.
Oder konkret, worum geht es in dem Beispiel, seien Sie die Veränderung?
Es geht genau um das, oder? Es ist eine kurze Schlaufe, wie es überhaupt zu den 4 Prinzipien gekommen ist, wie sie jetzt im Buch stehen. Weil im ersten Austausch mit meinem Coach, wo wir über das Buch diskutiert haben, war die Struktur anders. Die Prinzipien waren zuerst umgekehrt, oder? Also baue das Unternehmen der Zukunft und dann wechsle die Perspektive und dann tu das und da, tu das und am Schluss stand dann, sei du die Veränderung. Und dann nach 2-3 Mal durch den Kopf gehen lassen, hat er gesagt, ja Moment, kann ja nicht funktionieren. Das ist ja genau die Art und Weise, wie wir heute versuchen, Transformation zu machen. Nämlich Ja, die anderen sollen sich jetzt mal ändern und am Schluss ziehe ich danach, wenn die bewiesen haben, dass es funktioniert. Und das geht nicht und das wissen wir heute. Das ist mehr oder weniger das Einzige, was wir tatsächlich als Best Practice oder als echtes Learning aus den ganzen Transformationsversuchen mitnehmen. Und was bewiesen ist, wenn das Management nicht mitzieht und wenn Chefs und Chefinnen sich nicht selber beginnen zu verändern und dadurch erst Veränderungen ermöglichen, dann scheitert jegliche Transformation oder Veränderung. Inzwischen bin ich auch ein bisschen so, ja, noch nicht ganz auf Kriegsfuß, aber mit dem Wort Transformation habe ich auch ein bisschen meine Mühe, weil Transformation heißt ja, ich bin zuerst das und wenn es fertig ist, bin ich was anderes. Und das klingt dann immer nach so einem Projekt und das machen wir jetzt 3 Jahre und dann ist alles gut. Aber an sich ist ja ein fortlaufender Prozess. Das ist, meine Hypothese, in den nächsten 10 bis 20 Jahren ist das noch nicht fertig, sondern da stecken wir jetzt einfach in diesem Übergang drin. Und es funktioniert nicht, wenn ich das Prinzip 1 nicht beherzige. Ich bin die Veränderung, ich gehe voraus und ich mache nach und nach neue Schritte, wie du es gesagt hast, ich probiere was aus und verändere mein Verhalten. Es geht ja immer um Handeln. Wissen tun es viele, dass es da Neues gibt und New Leadership und da könnte man auch das und dies und jenes. Ich glaube, die große Hürde ist vom Wissen ins Handeln kommen. Dieser Devisen, die wir haben, auch als Unternehmen, wir bringen die Menschen vom Wissen ins Handeln. Und das Buch ist wie ein Handlauf, sage ich dem, der den Führungskräften, die sich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, eine Hilfe, um diese Brücke jetzt in Angriff zu nehmen und selber darüber zu gehen und nachher durch diesen Wandel zu ermöglichen, dass andere mitkommen oder dass mein Unternehmen oder meine Abteilung oder mein Team, dass es denen ermöglicht wird, wirklich Veränderungen anzugehen. Und darum geht es in diesem ersten Prinzip, dass es darum geht, okay, wie setze ich mich mit mir auseinander, was ist mein Führungsverhalten, mich beginne zu reflektieren und dann zu sagen, okay, jetzt probiere ich das oder das mal aus und schau mal, welche Wirkung entsteht.
Ich finde das spannend, was du sagst. Und nehmen wir doch mal ein Bild. Also, du hast vom Transformationsprozess gesprochen. Das ist von einem Zustand in den anderen. Und oft haben wir dieses vereinfachte Denken. Das ist hier mein Kunde. Das ist der Anfangszustand. Das ist der Zielzustand. Da will er hin und da will ich ihm helfen. Wenn wir das Ganze mal als Spiel des Lebens betrachten, dann wissen wir, wenn wir klein sind, haben wir eine ganz andere Denkweise, weniger Erfahrung. Und wir machen einen laufenden Transformationsprozess durch. Von einem Stadium zum anderen. Von dem Baby zum Kleinkind, zum Kind, jungen Erwachsenen und so weiter. Und im Laufe dieses Prozesses kommt immer mehr Erfahrung dazu. Und so darf es auch bei Führungskräften sein. Es kommt immer mehr Erfahrung dazu. Und wir bleiben ja niemals stehen. Und das finde ich spannend. Oft fehlt den Menschen das zweite Prinzip, nämlich das Selbstvertrauen in sich, in ihre Fähigkeiten als Führungskraft. Und entweder sind es diese Typen, wir kennen die aus Amerika, aus der Präsidentschaftswahl, die sagen, ich bin das einzig Wahre und ich weiß genau, wie es geht und ich sage, da geht's lang. Und die anderen, die ein bisschen schüchtern daneben stehen und sagen, naja, ich weiß nicht so recht, wie ich das machen könnte. Wie kann man das entwickeln, dieses Vertrauen in sich selbst als Führungskraft? Wie kann das funktionieren?
Ja, eben, also es beginnt damit, mal sein tägliches Verhalten minimal anzupassen. Das ist entscheidend, oder? Klein anfangen und mal schauen, welche Wirkung entsteht. Man hat immer so das Gefühl, ja, jetzt stelle ich den großen Hebel um und ich mache jetzt New Leadership und dann wird alles besser. Und das wird dann garantiert schlechter und der Reflex ist dann, okay, das ist nicht gut, also mache ich es wieder wie vorher, weil das hat sich jetzt über die letzten 20, 30 Jahre bewährt. Also kleine Schritte, kleine Veränderungen, oder wir können ja Beispiele aus dem Leben nehmen. Wenn jemand sagt, ah, ich muss mich jetzt gesünder ernähren oder ich will mit dem Rauchen aufhören, dann kannst du auch nicht komplett sagen, ab morgen höre ich auf. Das funktioniert nie, weil Gewohnheiten sind eingespielt, Routinen sind eingespielt, Rituale sind eingespielt. Und wir wissen jetzt aus verschiedenen Theorien, dass Veränderung am besten funktioniert, wenn du diese Routinen und Rituale, wenn du diese Zyklen weiterhin befolgst, aber das Ritual minimal anpasst. Weil dann ist, es geht ja dann immer um um die Neurologie, auch um das Hirn, und das möchte ja möglichst wenig Energie aufwenden. Und Veränderung heißt immer wahnsinnig viel Energie aufwenden für das Gehirn, weil ich muss ja dann plötzlich meinen Denkprozess unterbinden. Und deshalb klein anfangen, mal schauen, wie das wirkt. Das ist, nutze ich auch in anderen Alltagssituationen, dass man sagt, mach nicht 10 Dinge gemeinsam und ändere das, weil dann weißt du nicht mehr, was jetzt überhaupt welche Wirkung erzielt hat. Wenn du aber etwas änderst, einfach in deiner täglichen Routine als Führungsperson, und dann mal schaust, wie wirkt das auf mich, wie fühlt sich das für mich an und wie wirkt das nach außen. Das wissen wir auch, wenn ich innen was ändere, hat das sofort Resonanz im Außen. Also weniger ist mehr, ist da die Devise. Und dann mal schauen, wie wirkt das? Wie wirkt das auf meine Gefühlslage? Und wenn ich im Idealfall sage, ja, oh, das fühlt sich richtig gut an und die Außenwelt reagiert positiv, dann ist ja ein gutes Zeichen, dass ich daran vielleicht etwas, eine Schippe mehr drauflege. Oder ich sage, jetzt habe ich das gemacht, das wirkt sich gut an, jetzt mache ich das zweite anders. Und dann schaue ich wieder, wie wirkt das? Weil dann kann ich, wenn ich in kleinen Happen die Veränderung anstoße, relativ schnell spüren, wie funktioniert es und ich justiere. Wenn du 5 Sachen miteinander angehst, dann kannst du das im dümmsten Fall gar nicht mehr einfangen. Und das ist das Thema, so taste ich mich im Prinzip 2 an mein Selbstvertrauen hin und sage, die Veränderung ist nicht so groß, dass ich gerade in mich zusammenbreche oder plötzlich depressiven Anfall kriege, weil die Wirkung jetzt so negativ ist. Und das ist so der Kern. Und welche Elemente gibt es da im Kontext Führung? Die leite ich aus dem Prinzip 1 ab, weil ich mich da selbst reflektiert habe und sage jetzt, okay, da und da will ich bewusst was ändern. Und jetzt überlege ich mir, was ändere ich? Und so schaffe ich mir in diesem Veränderungsprozess mit kurzen Zyklen, wo ich schaue, jetzt verändere ich das und schaue mal, wie ist die Resonanz. Und wenn es gut ist, dann mache ich in diese Richtung weiter. Wenn es nicht so gut ist, dann schaue ich, kann ich die Richtung anpassen. Und so schaffe ich mir nach und nach mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein in dieser Veränderung. Je mehr das gut funktioniert und ich mich mit diesem Veränderungsprozess anfange zu arrangieren, meine Gefühlslage daran auszurichten, desto mehr lässt es auch zu über Monate, müssen wir auch sagen, das geht nicht innerhalb von Wochenfristen oder Tagesfristen, über Monate mehr und mehr an Veränderungen zuzulassen, weil sich das dann nach und nach besser anfühlt und ich lerne damit umzugehen. Das zahlt auf Selbstvertrauen ein und Selbstvertrauen in, ich bin richtig unterwegs. Ich weiß, was ich vielleicht nicht tun soll oder was vielleicht jetzt ein bisschen zu große Veränderung für mich ist oder fürs Umfeld. Und damit taste ich mich dran an und sage dann, mit dem erhöhe ich die viel gepriesene Komfortzone.
Ja. Du hast jetzt ein wichtiges Prinzip angesprochen, das geht nämlich um Resonanz. Also
Ja.
immer wieder zu spüren, wie wirke ich auf andere, was passiert jetzt mit meinen Veränderungen und aus dieser Resonanz entsteht dann eine Relevanz. Ist das wichtig? Ist das wichtig für meinen Führungsstil? Ist das wichtig für meine Weiterentwicklung? Wie funktioniert das? Das finde ich sehr spannend. Und oft hapert es auch daran, dass Menschen ihre Perspektive haben. Ihre
Ja.
Perspektive, sie denken oft vom Problem her. Ja, das ist das Problem, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Also sie denken also von innen nach außen.
Ja.
Und so geht es auch in Teamsitzungen immer wieder. Ja, das ist unser Problem, das müssen wir jetzt lösen. Und ich sage dann oft, okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten das Problem schon gelöst. Ja, das wäre toll, das wäre super. Okay, ich sage, stellen wir uns den Idealzustand mal vor, wie könnte er denn aussehen? Oder wir gehen auf einen Berg rauf und jetzt schauen wir von unten auf diesen Berg und sagen, oh, wie toll war das, wie war denn der Weg dahin? Also wir wechseln die Perspektive und das ist ein Prinzip, das du ja auch in deinem Buch hast, wechseln Sie die Perspektive von innen nach außen. Was gibt es darüber zu sagen? Was sind da die Prinzipien, um diese Perspektive zu wechseln?
Ich möchte nur ganz kurz anstoßen. Du hast gesagt, mit Resonanz.
Ja.
Oder das dritte Re wäre dann, wenn ich das praktiziere, dann kriege ich auch Resilienz.
Aha.
Weil innen außen diese Reflexion und wenn ich mich dran taste und so lerne, Veränderungen von kleinen Schritten immer größer werden zu lassen, da werde ich auch viel resilienter als Führungsperson und als Mensch. Und das Thema von der Perspektive, hast du sehr schön jetzt das Feld aufgemacht, oder von innen nach außen. In der Regel ist es ja so, dass wir sagen, die draußen sind das Problem. Die draußen sind aber immer die Reflexion von meinem Innen. Und die Perspektive wechseln bezieht sich insbesondere auf die Organisation, jetzt in diesem Kontext mit dem Prinzip 3. Weil es geht darum, wenn ich von innen nach außen denke, dann sage ich, ich habe eine super Idee, da machen wir jetzt ein Produkt draus und jetzt schauen wir, wie wir das in den Markt reinkriegen. Das ist dann immer wieder so, ich sag mal, vom Elfenbeinturm nach außen und wir sagen, ja, wir kennen ja den Markt, also machen wir das. Wir hören aber nicht auf die Leute, die direkt am Markt sind und direkt im Marktkontakt sind. Und das meine ich mit dem Perspektivenwechsel. Fangt an, von außen nach innen zu denken. Wir haben viele Leute in Unternehmen, die sind direkt mit dem Kunden, direkt mit dem Markt in Kontakt. Die werden aber in der Regel leider nie gefragt, was jetzt da am Markt auf sie zuprallt. Und wenn sie gefragt werden, dann sagen wir, okay, die Information haben wir jetzt, unsere Einschätzung ist eine andere. Das ist dann immer so die vermeintlich wenigen Wesentlichen, die suggerieren dann, dass sie ohnehin alles kennen und man hört nicht auf die Leute von außen und man hört schon gar nicht auf den Kunden. Und das partizipiere ich jetzt schon seit über 5 Jahren, also ich sage, ihr müsst eure Produkte eng mit dem Kunden direkt entwickeln. Weil dann spürt ihr direkt schon die Kunden Probleme. Die Kunden tragen an euch heran, dass sie das jetzt nicht cool finden und das lieber so hätten. Dann tragen sie auch die Produkte mit nach außen und sie nehmen sie dann auch ab. Das Denken von außen nach innen. Was sagt uns der Markt? Was sagen uns die Menschen? Und ich höre dann die Skeptiker schon sagen, ja, aber Steve Jobs, der hat ja auch immer gesagt, frag nicht den Kunden, sondern sag dem Kunden, was er braucht, obwohl er es noch nicht weiß, dass er es braucht.
Naja, das hat ja schon Henry Ford gesagt. Also wenn ich in Pferdestärken investiert hätte, dann hätte ich das Auto nie realisieren können. So übertragen gesagt. So, er hat eine Vision gehabt und sagt, das könnte die Lösung sein. Das kann richtig sein, denke ich schon.
Kann richtig sein. In vielen Organisationen ist es natürlich so, dass sie eben noch das klassische Prinzip, ich baue ein Produkt, ich habe eine gute Idee und jetzt, liebes Marketing und lieber Verkauf, jetzt drückt das bitte in den Markt rein. Und da haben wir das Push-Prinzip. Und da kommen jetzt so die agilen Themen auch, wo es ja um Pull-Prinzip geht. Lean Management ist ja auch. Gibt's schon ein bisschen länger auf dem Markt. Agile Methoden gibt es auch schon länger auf dem Markt. Blöd nur, man hat sie halt einfach immer als Methoden und Instrumente verkauft und nicht als Mindset und wir müssen das Thema denken, integriert. Und deshalb darf man es, viele der Begriffe, die wir jetzt eben genannt haben, darf man in Unternehmen schon gar nicht mehr verwenden, weil sie halt einfach schon wieder verbrannte Erde sind. Aber wenn man die Grundprinzipien daraus mit sich mal damit auseinandersetzt, dann merkt man, damit ließe sich wohl schon Zukunft gestalten und die Art und Weise, wie wir in Unternehmen führen, ich muss es so sagen, und nicht Unternehmen führen, weil wenn wir sagen Unternehmen führen, dann fühlen sich wieder nur die Obersten angesprochen. Es geht ja darum, wie führen wir in Unternehmen und so wie Strömungen sind und auch das Außen von innen denken, dann muss ich gewisse Führung eben an die Peripherie geben. Also die Organisation muss fähig sein, auf den Markt direkt zu reagieren, ohne dass ich lange Schlaufen über verschiedene Hierarchieebenen gehen muss, wo ja dann sowieso jeder das Thema wieder so reinwäscht, dass es oben sicher nicht so ankommt, wie es am Markt außen tatsächlich ist.
Ja.
Und deshalb muss die Perspektive von außen nach innen denken, von den Leuten auch praktiziert werden und von den Leuten aber auch zugelassen werden. Also von den Leuten praktiziert, aktiv, die am Markt sind direkt, mehr Verantwortung übertragen, dass die auch Entscheide fällen können im Sinne vom Unternehmen. Da unterstellt man ja auch immer den Leuten, ja, die können gar nicht entscheiden. Dann sage ich, okay, ihr unterstellt euren Leuten, dass sie dass dem Unternehmen ernsthaft Schaden zufügen wollen, von dem ihr ganzes Leben abhängt. Irgendwie passt das ja auch nicht in ein modernes Menschenbild rein.
Überhaupt nicht. Und damit sprichst du ja ein wichtiges Prinzip an. Und zwar das nächste Prinzip, investiere doch in Beziehung. Wir stellen immer wieder fest, ja, wir haben dann so Leute wie Steve Jobs, Bill Gates. Alle diese Menschen haben Ideen gehabt und sind auch sehr erfolgreich geworden. Aber sie werden niemals, niemals so erfolgreich geworden, wenn sie nicht ein Team um sich herum gehabt hätten und wenn sie nicht Beziehung aufgebaut hätten. Beziehung zu Menschen, die sie unterstützt haben in ihrer Idee. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Prinzip, so, baue Beziehung auf, investiere in Beziehung. Denn heute ist es nicht mehr so, dass es einen weisen, eine weise Frau da vorne gibt an der Unternehmensspitze, die sagt, und so ist der Weg dorthin. Ich zeige euch mit meinem Zauberstab, wo es hingeht. Nein, das funktioniert nicht mehr. Deswegen ist es wichtig, Teams aufzubauen. Wie setzt du das um? Wie macht man das in den Firmen, die du berätst? Wie baust du das ein?
Ja, es sind ja, ich habe zwei Aspekte. Zum einen berate ich und zum anderen habe ich auch regelmäßig
Ah ja.
Interimsmandate. Interimsmandate, die geben mir die Möglichkeit, diese Thesen ja auch immer wieder zu testen. Und auch eben, da ist dann mein Prinzip eins, weil ich muss mich dann auch immer wieder verändern, weil jede Organisation hat ihre Eigenschaften. Du kommst im Interimsmandat, ist ja die Erwartungshaltung, schnell reinkommen, schnell Wirkung erzielen und bald wieder rausgehen. Da ist das Thema, da versuche ich natürlich die Prinzipien dann entsprechend einzubringen und zu leben. Und Beziehungen pflegen heißt Zeit zur Verfügung stellen, aktiv auf Menschen zugehen, Menschen treffen, Menschen spüren. Und da hadere ich dann auch immer wieder, ja, wir haben ja regelmäßig Videokonferenzen. Ja, okay, wenn wir jetzt da im Interview sind, dann sehe ich deinen Kopf und meinen Kopf und vielleicht noch ein bisschen Schulterblätter und das war's dann. Ich kann dich nicht als Menschen im Gesamten erfassen, was du mir jetzt sagst. Du kannst ja jetzt nicken, aber unten dran hast du die Ärmel so verschränkt und ich kann es vielleicht noch erahnen, weil deine Schultern ein bisschen höher sind, als ich das von dir gewohnt bin. Aber viel mehr Informationen habe ich nicht. Und deshalb, du musst zu den Menschen gehen, du musst dich mit den Menschen unterhalten, austauschen. Und ich höre ja schon die Führungskräfte dann wieder, ja, die Zeit habe ich nicht. Und wir müssen ja arbeiten. Und das ist auch das Thema, wenn wir mit New Leadership sprechen und neuen Arbeitskonstellationen. Es geht immer darum, ja, das kostet viel mehr Zeit als vorher. Keiner fragt nach Wirkung und Effekt davon. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich hatte ein Interimsmandat bei einem Nahrungsmittelhersteller, da war ich CIO, Informatikleiter von 35 Personen, auch interimistisch. Ich habe einen jungen Applikationsentwickler angestellt. Und wir hatten so das Problem, dass wir wahnsinnig viel Arbeit hatten, viele Probleme und gefühlt den ganzen Tag immer im Hamsterrad und keine Wirkung. Da habe ich gesagt, okay, und jetzt müssen wir einfach mal priorisieren und das nach außen geben, ja, welche Prioritäten wir arbeiten, habe ich meinem Team gesagt, okay, ich kommuniziere jetzt das nach außen, ihr arbeitet an diesen Prioritäten und wenn irgendjemand im Umfeld sich bei euch beschwert oder laut oder ausfällig wird, weil sein Thema nicht bearbeitet wird, dann schickt ihn sofort zu mir, weil ich bin Reklamationshändler in diesem Thema. Ich schütze euch den Rücken und ihr arbeitet mit gutem Gewissen an diesen Themen, die wir priorisiert haben. Und das bedingt regelmäßiger Austausch, weil die sind dann gekommen, du, ich habe jetzt da der reklamiert und der hat mir jetzt schon das dritte Mal angerufen und jetzt ist er lauter geworden. Okay, da musst du aber auch das sagen, was du tust. Oder walk the talk, sagen die Amerikaner. Und ich habe gesagt, alles zu mir, ich rede mit den Leuten, ich erkläre ihnen das, ihr arbeitet an diesen Prioritäten. Und war im extremen Austausch und hat dann auch immer gesagt, und der war wirklich jung, war knapp was über 20. Und er hat gesagt, du hast mir gesagt, ich arbeite an diesen Prioritäten, ich arbeite an diesen Prioritäten und du hältst mir den Rücken frei. Und wir waren wirklich jedes Mal, ich war zwei, dreimal in der Woche, war ich da vor Ort, jedes Mal in den Büros, Leute, wie geht's? Gibt es irgendwelche Themen, gibt es Tagesärger und so weiter, aufgenommen. Das ging dann 9 Monate so, dann war das Interimsmandat zu Ende, da kam ein neuer Chef. 3 Monate später bin ich ihn besuchen gegangen. Da habe ich gesagt, und, wie geht's so? Da hat er gesagt, du, ich habe den Chef noch nie in meinem Büro gesehen. Wir sehen uns an Meetings, aber da war noch nie vorbeigekommen. Ich habe an dir so geschätzt, ich wusste immer, du bist da, Weil du hast reingeschaut, du hast gefragt, wie es geht, du hast gefragt, brauche ich irgendwo Unterstützung, hast mir den Rücken freigehalten. Und so einfach wär's.
Das wäre so wichtig. Und ich sage dir, warum das so wichtig wäre. Weil dadurch mehr entsteht. Und dann kommen wir nämlich genau zu dem nächsten Prinzip. Das ist so wunderbar, das leitet sich alles bei dir ineinander über. Immer wenn Menschen sich austauschen, entstehen neue Ideen. Wenn Menschen das Vertrauen haben, so wie du geschildert hast, dass er sagt, ich weiß, du hältst mir den Rücken frei. Wenn du jemandem den Rücken frei hältst, dann hat er Zeit für neue Ideen, seine Aufgaben zu verwirklichen und daran zu arbeiten, etwas Neues zu schaffen. Und das habe ich in meinem Buch Erfolg braucht Verantwortung auch als das Kapitel der Innovation hervorgehoben, weil es ist so wichtig. Wir sind heute in einer Zeit, wo sich die Dinge wahnsinnig schnell ändern. Und nur im Austausch miteinander entwickeln sich in der Regel neue Ideen. Also es wird in den seltensten Fällen so sein, dass ich unter der Dusche stehe und sage, Bing, jetzt habe ich diese Idee. Nein, in der Konversation mit anderen entstehen neue Ideen und das ist so wichtig, dass wir diese Ideen haben, weil daraus bildet sich dann die Organisation der Zukunft. Was heißt das, Organisation der Zukunft? Das hast du auch in deinem Buch so wunderbar beschrieben.
Das Thema ist, wir alle hören schon lange vom Fachkräftemangel. Wir haben schon lange einen Arbeitskräftemangel. Und das wissen wir. Da kannst du ja einfach die Generationenkurven anschauen und kinderschwache Jahrgänge und so weiter. Das müssen wir jetzt hier nicht alles aufzählen. Meine Hypothese ist, und inzwischen bewahrheitet sich das, wir laufen jetzt in die Phase des Führungskräftemangels. Oder ich. Eben, ich mache auch Interimsmandate und früher war das so, alle 3 Jahre ein Interimsmandat hat sich ergeben. Heute ist das so, dass die nach und nach aneinander gehen, wenn nicht sogar zum Teil parallel laufen. Und das zeigt ja, dass diese ganzen Veränderungen, die Ansprüche an die Führungskräfte, dass die so hoch sind, dass den Menschen offenbar in diesen Funktionen auch die Energie ausgeht, sie krank werden, was auch immer. Und vieles von den Prinzipien, das wir jetzt besprochen haben, würde eben helfen, dieses Thema zu lösen, dass es immer auf Einzelpersonen sich komprimiert. Daraus hat sich dann auch meine neueste Keynote ergeben, oder? Die neue Leadership-Strategie schafft Freiräume. Und das passt ideal zu dem, was du gesagt hast. Wenn ich den Leuten Freiraum gebe, dann können die viel besser aktiv werden. Sie werden innovativer, weil sie wieder Raum haben zum Denken. Nicht nur. Denn wenn ich Freiräume schaffe für die Leute, kriege ich auch Freiräume für die Arbeit, die ich eigentlich als Leader erledigen müsste, was ja auch niemand Zeit hat, weil jeder sagt, oh, operativ, überall Probleme und so weiter. Ich kann gar nicht mehr strategisch denken oder innovativ oder vorausdenken. Das heißt, das eine bewirkt das andere. Und weil wir ja einen Führungskräftemangel haben nach und nach, es wird es noch schlimmer, weil es wird, aus meiner Sicht spüre ich jetzt schon den Arbeitgebermangel. Und wenn du Leute hast, die ihr Unternehmertum über Bord werfen, weil sie sagen, du, das lohnt sich gar nicht mehr und da sein und unternehmen und seine Energie aufbringen, um anderen Arbeit zu geben, das ist so ein Trend, der ist für mich höchst bedenklich, dass wir niemanden mehr haben, der für andere Arbeit schaffen will. Und das ist der Unternehmertum und der Arbeitgebertum. Und von Verwaltung kann jetzt nun mal niemand leben, oder? Der Staat lebt von denen, die ihm nützliche Mittel zur Verfügung geben. Und das beschäftigt mich dann beim Bau der Unternehmen der Zukunft. Und meine Hypothese ist, es geht weg von, wir werden immer größere Firmen, die alles selber abwickeln, hin zu Ökosystemen. Und Ökosystem deshalb, weil wir uns zusammenschließen müssen, weil da unterschiedliche biologische Elemente, ich sag's mal so, an Unternehmen mit ihren Stärken, mit ihren spezifischen Ausprägungen nur noch gemeinsam diese komplexen Themen der Welt lösen können. Ich halte das für extrem überheblich, wenn man sagt, ich mit meinem Unternehmen kann alle Probleme lösen, meldet euch bei uns. Und ich sage schon meinen Kunden, ich bin euer rotes Telefon, ruft mich an. Ich kann euch viele der Probleme lösen in dem Kontext, wo ich tätig bin. Und da habe ich auch ein Netzwerk, wo ich genau weiß, wenn ich da oder da Unterstützung brauche, da habe ich meine 5 bis 10 wichtigen roten Telefonnummern, die ich dann anrufe und sage, du, mein Kunde braucht da Unterstützung, kannst du mich da unterstützen oder kannst du diesen Teil übernehmen? Das ist die Art und Weise von Ökosystem, die ich spreche. Und ich glaube, das ist die Zukunft.
Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso, dass sich da etwas entwickeln wird, dass wir nicht mehr Einzelpersonen haben, sondern wir werden also Lösungssysteme haben für
Ja,
verschiedene Sachen. Das ist
genau.
extrem wichtig. Und das führt, auch du bist ja jemand, der sich weiterentwickelt seine Gedanken, seine Ideen. Und ein neues Buch ist in Planung, das ist vor der Erscheinung. Und das hat den, ich sag mal, nicht so sexy Titel, Dynamik, robuste Strategieprozesse. Jetzt sag mir mal ganz kurz zum Schluss, was kann ich mir darunter vorstellen? Was erwartet mich in diesem Buch? Und wer sollte es lesen?
Seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit Strategiearbeit. Ich bin quasi aufgewachsen oder in den Kinderschuhen mit Strategiearbeit und Führung bin ich mit dem Fredmund Malek. Ich glaube, das kennt jede
Ja,
Führungskraft.
natürlich.
Führen, leisten, leben, sein Klassiker.
Ja.
Und seit dem Moment beschäftige ich mich mit Strategiearbeit. Ich habe 2013 meinen Master gemacht in Business Management. Da hatte ich, das war so ein einschneidender Moment, 3 Tage strategisches Management. Und 2,5 Tage davon waren so die Klassiker, alle aus dem strategischen Management, wie man es halt kennt, mit Porters Five Porters und so weiter. Und dann gab es einen halben Tag, da kam der Professor Wüthrich, der ist von der Der Uni in München, bin nicht sicher, ob ich das jetzt richtig zitiert habe, ein Buch aufgelegt vor einigen Jahren, das nennt sich Musterbrecher. Und da hat er mal gezeigt, wie er so an Strategien hingeht und hat da Beispiele gezeigt. Und dann habe ich für mich gesagt, eigentlich bin ich in diese Ausbildung gegangen, um Neues zu lernen. Und das war dann für mich so ein Eye-Opener. Wenn ich 3 Tage in die Strategieausbildung gehe und einen halben Tag ein bisschen was Neues, dann hat sich das offenbar nicht durchgesetzt und hat so ein Mauerblümchen-Dasein. Aber da wurde eigentlich der Samen gesetzt zum Thema Strategieprozess. Dass der, wie wir ihn klassisch kennen, wir setzen uns jetzt zusammen, 2 Tage, und dann formulieren wir eine Strategie und dann haben wir einen Fünfjahresplan und dann verfolgen wir den. Funktioniert einfach nicht mehr. Funktioniert schon länger nicht mehr, heute sowieso nicht in diesen kurzen Zyklen, wo wir da drin stecken. Deshalb war ich auf der Suche, wie kann man einen Strategieprozess dynamikrobuster machen? Und dynamikrobust, mir gefällt das Wortspiel, habe ich ja nicht selber erfunden, kommt vom Dr. Wohland, dynamikrobust.com. Die haben diese Idee mal geschärft. Es gibt ein Buch darüber, ein spannendes. Denkwerkzeuge der dynamikrobusten Höchstleister. Und spannend ist ja Denkwerkzeuge, also nicht Handlungsinstrumente, sondern wie fange ich an zu denken? Das hilft dann wieder im Prinzip eins einzuzahlen. Was ich wollte, wegkommen von einmal Strategie, 2 Tage und dann haben wir jetzt einen Plan und den verfolgen wir hinzu. Lasst uns Landkarten auslegen, also weg vom Gipfel und sagen, da oben wollen wir hin und da setzen wir unsere Fahne hin und wir wissen in etwa, was uns da ereilt darauf, weil wir ja einen guten Plan haben, hin zu Landkarten. Wir bewegen uns auf Landkarten, wir kommen mal über Hügel, da haben wir eine andere Aussicht, können vielleicht da gewisse Entscheide fällen. Hinten geht es wieder in dunkle Täler, da haben wir vielleicht nicht so Weitsicht und müssen auf Sicht entscheiden. Und Fakt ist doch, als Unternehmen bewegen wir uns auf einer Landkarte. Verschiedene Teams, die einen sind auf dem Sonnenhügel, die anderen sind im tiefen, dunklen Wald. Aber alles ist irgendwie auf unserer Landkarte, wo unser Unternehmen und unser Markt auch tätig ist. Ich habe versucht, einen Mechanismus zu finden und einen Strategieprozess zu finden, der uns hilft, auf diesen Landkarten uns zu bewegen und da, wo sich die Teams bewegen und was sie gerade wahrnehmen und sehen, in schnellen Iterationen wieder als Gesamtunternehmen den Markt einschätzen und zu sagen, was sind jetzt die nächsten logischen strategischen Schritte? Und wenn man mich so hören spricht, dann spürt man so, da steckt eine gewisse Agilität drin und trotzdem aber eine Robustheit, weil. Und da sind wir wieder bei diesem DNA-Thema. Unser Unternehmen ist unser Unternehmen und das tickt und hat Werte und so weiter. Und es muss ja alles in diesem Kontext trotzdem funktionieren. Und in diesem Kontext müssen wir auch diese ganzen Bewegungen der Teams auf den Landkarten und diese Strömungen vom Markt und wo die uns Stürme, Regen, Gewitter und so weiter dann hinbewegen auf diesen Landkarten. Es muss uns helfen, relativ schnell diese Themen einzuordnen und strategisch wieder zu entscheiden. Und in 12 Monaten wieder, wir treffen uns jetzt 2 Tage und schätzen die aktuelle Lage ein, sondern im Idealfall monatlich bis maximal 3, allerlängstens 4 Monate darf so ein Zyklus gehen. Und wo das große Thema ist, ich habe den CEO, mit dem habe ich Strategiearbeit gemacht, mit seinem Geschäftsleitungsteam. Und so in der dritten Iteration des Prozesses hat er gesagt, jetzt haben wir mal genügend Strategie diskutiert, jetzt müssen wir mal wieder arbeiten. Und so hat er mich so, das ist eure Arbeit, liebe Leute. Und ihr müsst das in kürzeren Zyklen tun, weil euer Markt euch immer, sich der immer schneller verändert. Und das war der Grundimpuls, dieses Buch zu schreiben. Und das Buch, das sage ich dann auch am Schluss, ist so ein Minimum Viable Product aus der agilen Welt. Es ist, wenn du das einfach so mal anwendest, kann das funktionieren. Nein, es funktioniert. Aber es ist mit der Auftrag damit verbunden, setzt euch mit dem Thema auseinander und sorgt dafür, dass ihr das macht und jetzt stetig in jeder Iteration auch optimiert mit Retrospektive, Review, was ist gut gelaufen bei uns, was nicht, was justieren wir im Sinne von Prozess und nicht, es ist ein Strategieprojekt und mach das einmal durch und dann funktioniert es.
Also ich verstehe das richtig, es ist nicht ein Lesebuch und theoretisches Buch, es ist ein Arbeitsbuch. Das
Ja.
heißt, damit arbeite ich. Wann wird es erscheinen und wo wird es erscheinen? Kannst du das sagen?
Ist inzwischen schon erschienen,
Oh, ja.
ist beim Springer Verlag, Springer Viehweg Verlag erschienen, ist als E-Book erhältlich und als Hardcover-Buch und in allen Buchhandlungen über Amazon oder bei Springer direkt.
Ich glaube, dann werden wir deine beiden Bücher mal in die Shownotes reinbringen für die Menschen, die sich dafür interessieren, sagen, ah, das möchte ich auch gerne lesen, das möchte ich kaufen oder vielleicht kann man es sogar auch hören. Dann hatten wir das. Ja, lieber Robert, ich sagte, es war so viele Informationen, eine Fülle von neuen Insights, die du uns gegeben hast. Ich glaube, das müssen unsere Hörer und Zuschauer erstmal verarbeiten. Ich danke dir sehr dafür. Und das ist spannend auf dem Weg in der Führung, was man da alles machen kann, was man alles erleben kann. Ich sage herzlichen Dank in die Schweiz.
Danke dir, Udo. Danke für die spannenden Fragen und das kurzweilige Gespräch.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.